Ja, die Berichte über Jesus in der Bibel leben davon, dass Jesus im Land umgegangen ist und sich mal mit dieser oder dieser Person getroffen hat. Wir haben eigentlich weniger Lehrpredigten von Jesus und viel mehr vor allem Begegnungen. Und das Spannende daran ist, und das ist ja das, was mich in dieser Serie «The Chosen» so angesprochen hat, und es wird also schön dargestellt, wie Jesus den einzelnen Menschen ganz unterschiedlich begegnet, wie er sehr individuell sich auf sein Gegenüber einlässt und in diesen Begegnungen bleibt wie niemand unberührt. Jesus bleibt nicht unberührt, aber er sein Gegenüber nicht. Und viele von diesen Begegnungen sind heilend, befreiend, auf jeden Fall sind sie verändernd. Sie verändern das Leben, die Situation oder auch die Sichtweise der Menschen. Und wir haben es bereits gesehen, heute geht es um die Person, um einen Gelehrten von Israel, einen ranghöheren Pharisäer, nämlich einen Nikodemus. Es ist ein bisschen andere Begegnung, als man sich sonst von den Evangelien gewohnt ist, weil Nikodemus ist mal nicht ein Armer, sondern er ist ein Steinreicher. Er ist nicht irgendwie ausgestoßen oder hat eine Krankheit. Er ist auch kein sogenannter Sünder. Er lebt nach allen Gesetzen, die es gibt. Er ist mitten in der Gesellschaft, er ist angesehen, er ist erfolgreich. Er, der Nikodemus, lehrt die anderen den Weg von Gott. Im Johannesevangelium taucht der Nikodemus dreimal auf und in der Serie «The Chosen» hat er regelmäßig Auftritt. Er ist Pharisäer, aber er verkörpert nicht so den Pharisäer, wo man sich sonst gewohnt ist, so der ablehnend konservativ, wo Jesus feindlich gesinnt ist. Die Rolle, die haben andere in der Serie und auch in der Evangelien. Nein, der Nikodemus nimmt eine ganz andere Rolle ein. Es fängt an, wo er, also der Nikodemus, in das Rotlichtmilieu gerufen wird, von Kapernaum. Dort hat es eine Frau, die Lilith genannt wird. Die rastet regelmäßig völlig aus und ist auch für andere Menschen gefährlich. Und der Nikodemus soll jetzt als Gelehrter gehen in das Milieu und der Frau helfen. Und er geht dort an, er weiss auch nicht genau, was er machen soll. Er sagt seine Bibelverse auf, aber das nützt irgendwie auch nichts. Und völlig verdutzt geht er wieder weg und sagt, der Frau kann nur noch Gott helfen. Und dann ein paar Tage später sieht er die Frau wieder. Sie ist geheilt, sie ist bei Verstand, sie ist freudig. Und das bringt das Weltbild von Nikodemus völlig durcheinander. Und dann ist er noch dabei, in Kapernaum, wie eine gelähmte Person wieder laufen kann. Und auch das wieder bringt sein Weltbild ins Wanken und er fährt Nachforschungen anzumachen. Und kommt dabei mit verschiedenen Personen in Kontakt, mit einem Römer, auch mit dem Johannes dem Täufer hat er ein intensives Gespräch. Und schließlich kommt es zu dem Treffen in der Nacht auf einem Dach oben, wie wir sie am Anfang gesehen haben. Der Nikodemus, das ist ein Kopfmensch. Darum ist er auch Gelehrter geworden. Die Fragen vom Leben interessieren ihn. Er krabbelt gern in alten Texten. Er möchte wissen, was ist richtig, wie lebt man richtig. Er hat auch im Laufe von seinem langen Leben hat er Antworten gefunden und er lebt nach diesen Antworten. Natürlich ist die Frage, wie lebt man für Gott richtig, ist ihm ganz wichtig. Er sei offenbar gut gewesen im Argumentieren, seinen Standpunkt vertreten, man hätte ihm gern zugelassen. Er ist ein Gelehrter, ein erfolgreicher Gelehrter von Israel. Man hört auf ihn. Er hat es zu Reichtum gebracht. Er hat eine grosse Familie, er hat Ansehen und er hat Einfluss. Als Pharisäer, da hat er nach einem klar definierten Regelwerk gelebt. 365 Verbot und 248 Gebot plus die 10 Gebot. Das ist das, wo das orthodoxe Judentum aus der Tora, aus dem Gesetz von Moses rausnimmt. Alles ist klar geregelt. Man weiss, was man darf machen, was man nicht darf machen. Man weiss auch klar, wie Gott funktioniert. So und so ist Gott. Alles ist wie so eine Box, wo man drin lebt. Wir sehen jetzt nochmal einen Filmausschnitt. Es ist ein Gespräch zwischen dem Nikodemus und seiner Frau. Es ist das Gespräch, nachdem er bei dieser Frau Lilith war, und ein kleiner Spoiler, es ist Maria Magdalena, und er hat ihr nicht helfen können, aber noch bevor er von dieser Heilung gehört hat. Und schon in diesem Gespräch merkt man, Er hat schon länger, trotz im Status, trotz im Gelehrtsein, er hat schon länger Zweifel, er hat Fragen und er hat Sehnsucht nach Gott. Film ab.
Wir kommen zu spät zum Essen.
Ich weiß.
Du hast alles für sie getan, was du konntest. Also denk nicht mehr daran.
Was ich gesehen habe, werde ich nie vergessen.
Du bist heute Abend Ehrengast. Die anderen erwarten deine Anwesenheit. Und dass du deine Sinne beisammen hast.
Wieso? Wieso denn immer Erwartungen? Erst erfülle ich die von Quintus
du und hast Gottes Gesetz
dann die von Soldaten und die von den Armen. Und nachher, was erwartet man da von mir? Seit wann ist der Schabbat nur noch Theater?
Du bist der Lehrer Israels. Du hast keine Fragen. Du hast Antworten. Du bist eine Autorität. Du schaffst Klarheit, keine Verwirrung.
Komm. Komm her. Sag mir, was siehst du in dem Spiegel?
Dass er aus billigem Glas ist. Ich kann eigentlich gar nichts erkennen.
Manchmal frage ich mich, ob unser Bild von Adonai nach dem Gesetz nicht zu unscharf ist. Was, wenn wir nicht das Gesamtbild sehen? Was, wenn es viel schöner und viel seltsamer ist, als wir uns vorstellen können?
Das ist das Lächerlichste, das ich je gehört habe. Vielleicht ist es sogar Blasphemie.
Es war nur ein Gedanke.
Und du äußerst diesen Gedanken niemals öffentlich.
Es steht jedem frei, Zweifel im Herzen zu tragen.
Dann lass ihn in deinem Herzen. Dies ist eine wichtige Einladung für dich. Man erwartet einen weisen Gelehrten, keinen zweifelnden, blasphemischen Narren.
Andere haben gesehen, was im Vergnügungsviertel passiert ist.
Aber was haben sie gesehen? Du bist, was du bist, wegen deiner Verdienste. Du hast dein Leben Gott gewidmet, um ihm zu dienen, nicht um er zu werden.
Ich hab versagt.
Hör auf damit. Es war überhaupt ein Fehler, dorthin zu gehen. Von nun an bleibst du in der Akademie. Überlass den Exorzismus den Exorzisten.
Du hast recht. Ich hätte gar nicht dorthin gehen sollen.
Du hast die Worte gesprochen. Aber der Dämon hat nicht reagiert.
Dämonen. Unmengen. Nur Gott selbst hätte sie austreiben können.
Nico.
Ich komme. Nur Gott selbst.
Möchte ich mich noch für die Filmqualität entschuldigen. Es ist in der Nacht und wir arbeiten dran. Ja, der Nikodemus bittet später um ein Treffen mit Jesus und Jesus gewährt ihm das Treffen. Wenige Treffen in den Evangelien dauern so lang wie das Gespräch zwischen dem Jesus und dem Nikodemus. Das hat mich sehr berührt. Jesus nimmt sich richtig Zeit für den Mann. Er geht auf seine Fragen ein. Er erklärt ihm und man merkt richtig, Jesus hat ihn gern. Er möchte mit ihm seine Gedanken teilen. Und im Johannesevangelium ist das im 3. Kapitel und dort offenbart sich Jesus ihm bereits, als wer er ist. Das macht er zu dem Zeitpunkt eigentlich bei niemandem, aber am Nikodemus gibt er schon ein bisschen Ahnung, wer er ist. Der Nikodemus hat viele Fragen, macht sich viele Gedanken. Durch das Ereignis mit den Heiligen ist er richtig ins Grübeln gekommen. Und Menschen funktionieren sehr unterschiedlich. Es gibt Menschen, wie Nikodemus, die stark über das Denken funktionieren. wo Argumente hin und her schieben, wo Sachen hinterfragen, wo Antworten suchen, bis sie gefunden haben. So Menschen kann man nicht mit einfachen oder platten Antworten oder leeren Phrasen einfach abspeisen. Menschen wie der Nikodemus wollen der Sache auf den Grund gehen. Und der Jesus würdigt das im Gespräch mit dem Nikodemus. Er würdigt die Art von sein, die Art zu denken. Er kanzelt ihn nicht ab, du überleihst viel zu viel, stell mal deinen Kopf ab, sondern er fährt das Gespräch an mit dem Nikodemus. Er stellt Rückfragen, er lässt ihm zu. Der Nikodemus ist zwar durch die Wunder durcheinander gebracht worden, aber er ist eigentlich jemand, der nicht unbedingt Wunder braucht oder hochfliegende Gefühle, sondern er braucht Antworten. Das soll uns auch in unserem Glaubensleben ermutigen. Das Gegenteil von Glauben ist nicht Zweifel, sondern eher Misstrauen oder Angst. Rationales Denken, vernünftiges Denken, das sind nicht Gegensätze vom Glauben, sondern ich würde sogar behaupten, die gehören zum Christentum dazu. Wir dürfen und vor allem wir sollen unseren Kopf einschalten. Wir dürfen Sachen hinterfragen. Und das sieht man auch im Gespräch mit Jesus. Jesus ist nicht irgendein irrationaler, unvernünftiger Ekstasenprediger oder so, sondern er ist ein geerdeter Mensch, der mit dem Nikodemus ein vernünftiges Gespräch führt, mit Argumenten und Gegenargumenten, der sich aufs Gespräch einlässt, seine Zweifel und seine Fragen ernst nimmt. Glauben und Vernunft sind keine Gegensätze, sondern gehören zusammen. Seit etwa 15 Jahren bin ich da im christlichen Glauben unterwegs und tue mich auch rational mit dem Glauben auseinandersetzen. Und es verheben, dass man das machen kann, man verliert wegen dem nicht den Glauben. Man kann sagen, der christliche Glaube ist im Kern nicht eine Verstandessache. Aber Verstand und Vernunft haben einen festen Platz drin. Also nachdenken, überlegen, argumentieren, diskutieren, hinterfragen, zweifeln, Lösungen suchen, selber denken. Das gehört alles unbedingt zu einem Leben mit Gott. Beim John Wesley, unserem Kirchengründer, ist die Vernunft eine der vier tragenden Säulen des Christentums. Spannend sind ja die ersten Worte von Jesus gewesen. Die ersten öffentlichen Worte sind Metanoiete gewesen. Traditionell tut man das übersetzen mit tut Buße. Man kennt es aber auch mehr eigentlich übersetzen mit ändert eure Gesinnung, euer Denken. Es ist also eine zentrale Aufforderung von Jesus, so die überlieferten Denk- und Handlungsweisen zu hinterfragen und von Gott her neu zu sehen. Und jetzt kann man sagen, wenn der Glauben an Gott nur von Gefühl geleitet wird, wo nur Gefühl irgendwie der Inhalt ist, wo ist dann der Glaube, wenn die Gefühle mal weg sind? Und wenn der Glaube nur von rationalen Argumenten gefüllt ist, dann laufen wir auch in Gefahr, dass man zu distanziert zu dieser Sache ist. Spannend ist, und das kann man dann selber anschauen, in dieser Begegnung auf dem Dach wird es zum Schluss dann noch sehr emotional. Also der Nikodemus merkt, dass Jesus ihn in seinen Fragen und in seiner Verwirrung und seinen Zweifeln, dass er ihn sieht, dass er ihn erkennt. Er fühlt sich von ihm verstanden und er erahnt dann sogar, wer er da allenfalls vor sich haben könnte. Plötzlich ist die Distanz weg und auch der sonst so distanzierte Kopfmensch Nikodemus wird plötzlich persönlich berührt. Und Jesus umarmt ihn dann auch noch. Also Verstand und Gefühl findet sich. Ich finde, die Begegnung mit dem Nikodemus hat aber noch ganz einen anderen Aspekt. Wie gesagt, der Nikodemus, der kennt das Gesetz von Moses in- und auswendig. Er hält sie allen Teilen ein, die 365 Gebote, 365 Verbot, für jeden Tag eins. 248 Gebote plus die 10 Gebote und dann noch haben die Pharisäer ganz viele rituelle Regelungen gekannt, Gebetszeiten, Waschungen, Fastenzeiten und so weiter. Also die haben wirklich ein volles Regelwerk gehabt. Sie haben ihre klaren Vorstellungen gehabt von Gott, klar definiert, wie Gott ist und wie die Menschen sollen sein. Es ist ein sehr starres System, wo er da drin gelebt hat. Und von außen betrachtet, wenn man den Nikodemus anschaut, könnte man vielleicht sagen, ja, der lebt in einem Käfig rein. Aber vielleicht aus der Sicht von Nikodemus gibt ihm das Käfig auch ganz viel Sicherheit. Man weiß klar, wie man sich soll verhalten, hat klare Leitplanken, alle Fragen sind geklärt. Und wenn man so klare Vorstellungen hat, was man muss machen und was man soll machen, und wenn man es tatsächlich schafft, zum Einhalten, dann gibt einem das auch ein gutes Gefühl. Also es schenkt einem mit Freude an sich selber und an seinem eigenen Pflichtbewusstsein. Ich weiss nicht, ob du das in deinem Leben auch kennst. Also wir haben also unsere Vorstellungen, wie man sein soll, was man leben soll. Und es gibt einem ein gutes Gefühl, wenn man das einhalten kann. Wenn man seine eigenen Vorstellungen genügt und kann abhaken kann, wenn man etwas gemacht hat. Man fühlt, man kann etwas erreichen, man hat das Leben im Griff. Ein kleines Beispiel, ich habe mir vorgenommen, daheim in der Übergangszeit, also im Oktober und März, April, die Ölheizung abzustellen oder zumindest ein bisschen reduzieren und dann mehr mit dem Ofen, mit dem Holzofen zu heizen. Das ist so wie eine Pflicht, die ich mir aufersetzt habe, und wenn ich es dann manchmal schaffe, gibt mir das wie ein gutes Gefühl. Ich sage so, ja, das ist mein Standard, ich habe den aufgestellt, ich erreiche ihn. Es gibt mir für einen Moment die Illusion, dass ich mein Leben im Griff habe. Und ich glaube, die meisten Menschen funktionieren so und gegen das soll man auch gar nicht einwenden. Man muss aber auch beachten, dass das Erfüllen von eigenen Geboten und Pflichten, das muss gar nichts mit Gott zu tun haben. Das ist eigentlich mehr Sache zwischen mir und mir selber. Und auch das Leben als Pharisäer oder heutzutage als ein moralisch einwandfreier Mensch, wie auch immer das aussieht, das kann man gut und gern eigentlich unabhängig von Gott leben und aus eigener Kraft bewerkstelligen. Und doch gibt es gewisse Problematiken in dem inne. Erstens mal kann es einem hartherzig und unbarmherzig machen gegenüber den Menschen, die diesen Standard nicht genügen. Also es kann einem auch ein bisschen stolz machen gegenüber anderen. Und das ist dann auch der Kritikpunkt von Jesus an den Pharisäer. Aber im Gespräch mit dem Nikodemus ist das nicht eigentlich das Thema. Dort ist es ein anderer Punkt. Man merkt nämlich beim Nikodemus, diese Art von Leben erfüllt ihn nicht wirklich. Wir haben gesehen, im Gespräch mit seiner Frau beschwert er sich ja. Erwartungen, Erwartungen, überall muss ich Erwartungen erfüllen, eine Rolle spielen. Und er hat Fragen. Was, wenn Gott mehr ist als einfach das Lebenswerk, das Regelwerk? Wenn er über dem Ganzen steht? Wenn Gott schöner oder auch komischer oder seltsamer ist? Wenn wir ihn nicht einfach in unsere Boxen hineinsperren können? Der Nikodemus erahnt, die selber errichtete Boxen geben zwar Sicherheit, aber sie engen ihn auch ein. Sie sperren sein Leben ein. Man muss sich in so ein System hineinzwängen. Man hat zwar alles im Griff, aber die Sehnsucht nach Freiheit und Leben wird nicht wirklich gestillt. Und das sieht man auch in der Begegnung mit dem Nikodemus und vom Nikodemus mit dem Jesus. Da kommt der Jesus und macht Sachen. Er tut die Vorschriften und Überlieferungen einfach mal hinterfragen. Er macht unkonventionelle Sachen, neue Sachen, er bricht sogar Vorschriften wie den Sabbat, er fastet nicht und trotz seinem scheinbar gottlosen Wandel vollbringt er Wunder, wo nur Gott bewirken kann. Der Jesus macht irgendwie alles anders. Übrigens ist auch der Slogan von The Chosen: Gewöhn dich an anders. Der Nikodemus wird herausgefordert, seine bisherigen Überzeugungen und Wertevorstellungen zu hinterfragen und seine Sicherheiten, seinen Wohlstand, sein Ansehen zu verlassen. Alles gerät bei ihm ins Wanken, es wird plötzlich sehr unsicher und auch gefährlich für ihn. Und trotzdem zieht es ihn an. Sie redet ja am Anfang, wie es Licht zieht an. Der Jesus weckt eine Sehnsucht in ihm. Darum geht er dieser Sache auch intensiv nach. Das Problem vom Leben in so einer Box ist, Gott ist grösser. Er passt dort nicht rein. Und das Leben, das Gott reinruft, ist eben nicht ein sicheres Käfig. Gott ruft in ein eher wildes Leben rein, wo wir nach und nach auch unsere selbst gebastelten Sicherheiten können abgeben können und immer mehr und mehr ihm können vertrauen. Wahrscheinlich kennt ihr die afrikanische Fabel von dem Adler, der aufgewachsen ist in einem Hühnerkäfig, im Glauben, er sei selber ein Huhn. In der Geschichte kommt dann ein Adler, der über den Hühnerhof fliegt, und der Adler unten im Hühnerhof fragt: Wer ist das? Er Er fragt das Huhn, das gerade neben ihm steht. Und das Huhn sagt, das ist der Adler, der König der Vögel. Und dann sagt der Adler im Hühnerkäfig, wäre es nicht herrlich, wir könnten das so hoch im Himmel oben kreisen. Und das Huhn sagt, vergiss es, wir sind Hühner. Und der Adler hat es wieder vergessen und er hat genauso weitergelebt und ist gestorben im Glauben, er sei ein Huhn gewesen. Das ist aber nicht das Leben, das für ihn bestimmt worden ist. Und es gibt noch eine andere Variante von dieser Geschichte. Nämlich, dort wird der Adler befreit. Und in vielen Monaten lernt der Adler, dass er eigentlich ein Adler ist und gar kein Huhn. Und schlussendlich fliegt er davon. Das Problem ist, dort aussen, in der Windus, ist es dann nicht mehr so sicher wie im Hühnerkäfig. Dort windet es, dort ist es gefährlich. Aber dort ist er frei, dort ist er wirklich der, wo er ist. So ein klar definiertes Leben, das man selber im Griff hat, wo man seine eigenen Wertevorstellungen genügt, wo alles klar ist, wo alle Fragen beantwortet sind, das hat seine Attraktivität, das ist ein sicheres Leben, man hat es im Griff, man ist unabhängig. Und der Jesus kommt jetzt und fordert den Nikodemus raus, das scheinbar unabhängige, schlussendlich aber unfreie Leben zu verlassen, aufzuhören, einfach eine Rolle zu spielen. Er fordert den Nikodemus auf, sich auf ihn einzulassen. Auf Gott einzulassen. Und das ist dann eben wilder, schöner, seltsamer, wie er selber gesagt hat, anders als er sich vorgestellt hat. Jesus fordert ihn auf, umzudenken, seine Sicherheit und Ansichten aufzugeben für ein Leben in der Abhängigkeit von Gott. Und da glaube ich, gerade sind wir so bei einem Paradoxon, beim Geheimnis vom christlichen Leben, wo paradox scheint. Je abhängiger von Gott, je mehr wir uns loslösen in die Hand von Gott, desto freier werden wir. Desto näher ist man am Leben. Je abhängiger von Gott, desto mündiger und freier werden wir. Und das tönt paradox. Und Gott ist wohl die einzige Macht auf der ganzen Welt, wo das so ist. Wenn ein Adler auf Gedeih und Verderben abhängig ist von der Thermik und dem Aufwind, dass er überhaupt fliegen kann, ist er doch gleichzeitig nie so fest Adler und frei wie der Wind oben. Der Nikodemus ist aufgefordert, sich in eine vertrauensvolle Beziehung mit Gott zu treten. Näher zu Gott heisst auch weniger im Griff, mehr Überraschung, mehr Leben, weniger Sicherheiten, mehr Vertrauen. Weniger wie bisher, weniger wie gehabt, mehr neu und mehr anders. Gewöhn dich an anders. Der Nikodemus hat nach der Begegnung mit dem Jesus nicht weniger Fragen. Er hat viel mehr Fragen eigentlich, aber gleichzeitig hat er auch eine tiefgehende, berührende Begegnung gemacht mit Christus. Er hat wohl das erste Mal in seinem Leben die Nähe von Gott erahnt. Die Begegnung wird ihn für immer verändert haben. In der Serie kann er sich dann im ersten Moment nicht durchringen, alles zu verlassen, um Jesus nachzufolgen. Er kann sein Leben wie nicht verlassen. Er hat viel mehr zu verlieren als zum Beispiel ein Petrus oder ein Andreas. Spannend ist aber, dass er im Johannesevangelium nochmal zweimal erscheint. Einmal setzt er sich vor dem Hohen Rat für Jesus ein und am Schluss bringt er eine riesige Menge Salböl, um den Leichnam von Jesus würdig zu beerdigen. Er bleibt also auf seine Art mit der neuen Bewegung verbunden. Amen.